Ja, Vater, vielen Dank. Danke, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du mich jetzt führst und leitest, Herr, dass du durch mich redest, so wie es recht ist in deinen Augen, Herr. Und dass du mich an alles erinnerst, was wichtig ist. Da vielen Dank dafür. Amen. So, es war auf alle Fälle interessant, was so alles an Worten und Eindrücken und Liedern kam. So sage ich mal vom Frühgebet bis jetzt. Und zwar, ich möchte heute was über den Psalm 18 sagen. Und genau. Ich lese einfach mal die ersten paar Verse durch und dann gehen wir die mal schön sachte Stück für Stück. Und zwar Psalm 18, dem Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zu dem Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und David sprach: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Das ist schon mal ein ziemlich interessanter Start. Das heißt, ich denke, alle von uns kennen so, zumindest ziemlich viele Geschichten vom David, was er so durchgestanden hat. Ich denke, es ist einer der bekannten Leute aus der Bibel. Immer wenn es eine Kindergeschichte gibt, ist man beim David gut aufgehoben. Und Goliath haben wir schon alle ganz oft behandelt. Oder die Geschichte, besser gesagt, von David und Goliath. Aber das war ja eher, sage ich mal, das erste öffentliche Auftreten von David. Davor ist ja noch einiges passiert. Ne? Davor ist er gesalbt worden schon als König, hat gewusst, er wird mal König werden. Er hat so seine Aufgabe gehabt bei den Schafehüten, hat dort seine Sachen gelernt und gemacht und war treu, sage ich jetzt mal. Und dann ist er zum Saul gerufen worden, nachdem der Saul von dem bösen Geist, sage ich mal, unterdrückt wurde. Und der David hat Lobpreis gemacht und dann ist dieser böse Geist fort und Saul ging es wieder besser. Und das hat Saul gut gefallen und hat festgestellt, der David ist ein tüchtiger Mann, hat ihn lieb gewonnen und ja, dann war alles super. Bis er gemerkt hat, der David, der ist irgendwie noch ein bisschen mehr, als ich mir so gedacht habe, da wächst man über den Kopf hinaus und dann hat er ihn versucht zu vernichten. Und der David ist in dieser ganzen Geschichte, sage ich mal so, treu geblieben. Er hat sich nicht selber verteidigt, sondern hat seine Rechtssache Gott vorgelegt. Und hat gesagt, bitte Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Das hat er ziemlich oft gesagt. Davon sind viele Psalmen voll. Und im Psalm 18 hat er aber gesagt, danke, mit meinen Worten jetzt mal zusammengefasst. Das heißt dann, das war sicherlich der Zeitpunkt, als er dann König geworden ist und er nicht mehr als, sage ich mal, Vogelfreier durch Israel oder die Nachbarländer flüchten musste und immer aufpassen, immer auf der Hut sein, dass ihn keiner umbringt. Und hier hat er endlich jetzt seinen Platz gefunden und die Feinde, die es gab, die hat Gott gestoppt. Und extra nochmal beschrieben ist, und aus der Hand Sauls. Na, mir ist aufgefallen, als ich die Geschichten davor so gelesen habe, dass da ein so ein, sag ich mal, was ist ein Volksstamm von Israel, das ist kein Volksstamm, eher so eine Familiengruppe sind das ja meistens gewesen, nicht diese Fütter, die haben nicht zweimal verpetzt, haben beim Saul angemeldet, hey Saul, der David ist ja bei uns, der versteckt sich in der Wüste. Wenn du ihn haben willst, musst du mal vorbeikommen. Na? Und das fand der David bestimmt nicht so nett. Und jedenfalls immer hat ihn aber Gott bewahrt und hat ihn wieder gerettet. Und David hat sich nicht selbst gerecht, sondern hat dem Saul gezeigt, hier, ich habe zwar einen Zipfel von deinem Gewand abgeschnitten, oder hier, ich habe deinen Speer geholt, aber ich habe dich nicht umgebracht, obwohl ich es hätte machen können. Du willst mich umbringen, ich habe nichts gegen dich. Nichts Böses gegen dich. Genau, und das war so die, ich sag mal mit meinen Worten, Herzensvorbereitung von David, damit er König werden konnte und dann auch, dass sein Königreich einfach bestehen konnte. Und ein paar solche, sage ich mal, Grundlagen oder Geheimnisse, die wollen wir jetzt mal hier durchgehen. Und ihr werdet schon merken, schon in den ersten paar wenigen Versen ist ganz, ganz viel drin. Und zwar, habe ich ja schon gesagt, Vers 2, netter Abschluss, Und David sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und wenn man sowas sagt, ich meine, da waren ja Leute dabei, die haben es ja dann später irgendwann aufgeschrieben, dann ist das nicht so eine Floskel, die man einfach so nebenbei sagt, sondern ich denke, der David hat es sehr, sehr ernst gemeint. Und er hat sich gefreut und hat sich bei Gott bedankt, sagt auch, danke Herr, dass du mich hier durchgebracht hast, danke, dass du mir Stärke gegeben hast, danke, dass du mir geholfen hast. Und was mir dazu so kam, ist zum Beispiel im 5. Mose, Kapitel 11, steht mindestens dreimal, dass wir Gott lieben sollen. Steht dann noch viel öfter drin in den nachfolgenden Kapiteln. Ne? Aber genau das hat David hier zum Ausdruck gebracht. Also der hat, ich sage mal mit meinen Worten, die Gebote gehalten. Und er sagt hier, ich liebe dich Gott, meine Stärke. Das Zweite, was mir dazu kam, ist, dass er gehorsam gewesen ist. Ne? Er hat sich führen lassen, er hat Gott gefragt, das steht auch ganz oft drin. Und hat nicht, sage ich mal, sein eigenes Ding gemacht, sondern hat auf das gehört, was Gott ihm gesagt hat. Und war gehorsam. Und da kommt mir der Vers aus 1. Johannes 5, Vers 3. Wir flitzen heute ein bisschen der Bibel hin, ja? Genau, manchmal ist es hilfreich, das aufzuschlagen. Dann bleibt man ein bisschen besser drin. Und zwar schreibt der Johannes hier drüber, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ich denke, auch das hat schon jeder mal gehört und die meisten sicherlich gelesen. Ne? Dass Liebe irgendwo was mit Gehorsam zu tun hat, das zumindest versuchen wir unseren Kindern beizubringen. Sonst würden die ja immer nur Geschenke machen und dann machen, was sie wollen. Ne? Das klappt halt nicht. Okay. Und das Dritte, was mir kam, ist auch aus 1. Johannes. Und zwar ein paar Verse eher. Und da steht in Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, hat der David hier gemacht, ne? Ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Also auch diese, sage ich mal, Eigenschaften finden wir im Leben von David, wenn wir uns damit beschäftigen. Ne? Wenn er sagt, ich liebe Gott oder ich liebe dich, Herr, meine Stärke, sind das andere, sage ich mal so, Ergänzungen oder Voraussetzungen, die er auch erfüllt hat, sonst hätte dieses Wort keine Kraft. Trifft genauso auch auf uns zu. Genau. Und dann der nächste Vers, wieder zurück, Psalm 18. Steht dort, Vers 3, der Herr ist mein Fels. Das ist das Allererste, was er sagt. Das hat man vorhin auch schon gesungen, beziehungsweise, ich glaube, Jöder hat es sogar gebetet im Frühgebet. Und hier muss ich immer so dran denken, ich war bis jetzt nur einmal in Israel, aber wenn man dort bei Engedi ist, da ist alles so Wüste, alles trocken, dann ist unten der Jordan, da ist ein bisschen grün. Und dann gibt es dort in Engedi so eine Quelle, da geht wie so eine Schlucht lang und wie so ein richtiger Absatz. Und wenn der David hier sagt, Herr, mein Fels oder mein steiler Fels, dann kann man sich so richtig vorstellen, wie man da von unten hochguckt und sieht so, cool, da kommt man nicht so einfach hin. Also ich habe damals versucht, mal fix hochzuflitzen, bis ich dann gemerkt habe, dass die unten im Bus eingestiegen sind. Dann dachte ich mir, flitze ich mal schnell wieder hinterher. Das geht schon, aber ja, es ist schön warm dort. Jedenfalls, der David hat gesagt, Herr, du bist mein Fels, also auf dir stehe ich. Du bist das Fundament in meinem Leben. Du bist mein Grund. Du bist der, auf dem ich mich verlassen kann. Du bist der, der mich hält. Du bist der, wo ich nicht hinfalle. Ne? Was mir dazu kam, ist, der Daniel hat irgendwann verschiedene Visionen gesehen, als er da so in Gefangenschaft war in Babylon. Und eine Vision von dem war, wo der Nebukadnezar so ein großes Standbild aufgestellt hat. Und gehen wir uns nicht im Näheren ein, jedenfalls am Ende, wo die Zeit erfüllt war, hat sich ein Stein vom Berg gelöst, erst ganz klein und ist immer größer geworden und hat das Standbild komplett zermalmt. Und dieser Stein, dieser Felsen hat die ganze Erde erfüllt. Ne? Und das deutet man auf Jesus, weil es ist so, zu der Zeit, als dann die sage ich mal, Wochen erfüllt waren, kam Jesus. Und die Verheißung, dass es das ganze Erde erfüllt, die kommt noch. Liegt noch vor uns, ne? Dass Jesus sein tausendjähriges Reich hier auf der Erde macht. Aber das ist dieser Berg, dieser Feld. Ne? Und die Erde wird erfüllt. Und jeder ist eingeladen, jetzt zu der Zeit, sage ich mal, auf den Felsen zu kommen. Jeder ist eingeladen, Jesus anzunehmen. Jeder ist eingeladen und darf sich seine Schuld vergeben lassen. Mit der Bedingung natürlich, dass er seinen Nächsten auch vergibt. Und dann darf er mit hoch auf diesen Felsen. Ansonsten, hat Andreas die letzten Male schon ziemlich viel darüber gepredigt, ist es dann so, wie es dem Standbilder geht. Ne? Dann werden wir mit überrollt. Das wäre nicht so gut. Das nächste, was mir kam, wo es um Felsen ging, ist Matthäus 7. Na, am Ende von der Bergpredigt, wo Jesus ganz viele Wahrheiten betont und erklärt, wie sein Reich funktioniert, da sagt er, jeder, der diese, meine Worte, hört, dem will ich mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Das Lebenshaus hat man vorhin auch im Lobpreis, dass dieser Eindruck da war, dass ein Lebenshaus wackelt. Und ich denke, dass Jesus dich einlädt und sagt, bau dein Haus auf meinen Felsen. Wenn du die ganze Zeit vielleicht auf Sand gebaut hast, dann lass es dort stehen. Komm auf den Felsen und bau es ordentlich. Ich helfe dir dabei. Na? Und dieser Felsen wird stehen bleiben. Und Jesus sagt es sogar von sich. Und zwar, das kann man mal aufschlagen, das steht in Matthäus 16. Vers 16. Beziehungsweise können wir die paar Verse davor auch noch mitnehmen. Ich würde sagen, fangen wir bei Vers 15 an. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber, ne, da war wieder der Erste, antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde oder meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ne, das kann man sich so richtig vorstellen. Wenn wir auf Jesus gebaut sind, wenn wir auf dem Felsen stehen, dann sind wir erhöht. Ne? Und wer will denn gegen Gott streiten? Wer kann denn gegen ihn bestehen? Ne? Das heißt, wenn wir uns seinen Geboten halten und in ihm Schutz suchen, da kommen wir dann später noch dazu, dann sind wir geborgen. Dann passt Gott selber auf uns auf. Dann gibt er uns Kraft und hilft uns. Und dann lässt er nicht zu, dass uns der Teufel irgendwie überwindet. Ne? Es steht hier die Pforten der Hölle oder die Pforten des Hades, der Totenwelt. Na, also das im Prinzip der Finsternis, wo der Teufel einfach sein Unwesen treibt. Aber wenn wir bei Jesus sind, sind wir geborgen und dann müssen wir keine Angst haben. Sondern er passt auf uns auf und er beschützt uns. Und da können wir wieder zurückflitzen zum Psalm 18. Und da steht als nächstes dort, ich wiederhole es lieber nochmal, und der Herr ist mein Fels und meine Burg. Ne? Also nicht nur so ungeschützt auf dem Felsen oben stehen und dann kann man ja mal ein paar Pfeile von unten hochballern. Nee, David sagt hier von Gott, du bist meine Burg. Na? Und ich denke, der David kannte sich aus mit Burgen. Der hat nämlich einen im Auge gehabt, die er unbedingt haben wollte. Und das war das, was man dann später als Stadt Davids oder Burg Zion in Jerusalem bezeichnet. Dort hat er gewohnt, da war er zu Hause. Na, und das war ursprünglich eine Burg von den Jebusitern. Und die haben ihn dort verlacht und haben gesagt, haha, du hast keine Chance, zu uns hochzukommen. Aber der David kannte seine Mitstreiter und hat gesagt, so, wer der Erste oben ist, kriegt mal eine schöne Frau. Und da hat es der Joab gedacht, lass ich mir nicht zweimal sagen, auf geht's. Und, nee, der hat nicht gesagt, schöne Frau, Entschuldigung, der hat gesagt, der wird Heeresoberster. Ich habe es verwechselt. Ne? Also da war der Chef. Und so war es dann auch. Der Joab war der Heeresoberste im ganzen oder im Reich von David. Und da haben sie das eingenommen und der David hat es dann weiter ausgebaut und befestigt und so weiter. Und er hat dort gewohnt. Und so vergleicht er Gott. Oder das sagt er sich selber zu Gott. Du bist meine Burg. Bei dir bin ich in Sicherheit. Bei dir bin ich auf den Felsen. Eine Burg baut man nicht irgendwo in den Sand. Dann kann man ja schön wegbuddeln. Das bringt gar nichts. Eine Sandburg, ja, das können die Kinder bauen, so zum Üben, das stimmt schon. Dann darf der Papa mal überschwemmen, dann stellen sie fest, hält nicht. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, genau, 2. Samuel 5, Vers 9. Gucken wir mal, was da steht. Genau, das ist das, was ich jetzt gerade mündlich gesagt habe, dass der David diese Stadt eingenommen hat. Und dann steht in Vers 9, und David wohnte in der Burg und er nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum von Millo an nach innen. Also Millo habe ich versucht nachzusuchen, steht Burg, weil, also ich denke mal, das ist dieses Gebiet, diese ganze, sage ich mal, Befestigungsanlage dort in Jerusalem. Aber das ist auch nicht ganz so wichtig. Und danach steht dort, und David wurde immer größer und der Herr, der Gott der Herrscherin, war mit ihm. Und in 1. Chronik 11, steht wahrscheinlich das Gleiche, guckst du nochmal. Genau, da steht das Gleiche nochmal drin, dass der David das eingenommen hat und dort gewohnt hat. Okay, also der Herr, mein Fels und meine Burg. Und als nächstes kommt, und mein Retter. Ja, also da kam mir die Predigt von Petrus, wo er sagt, können wir nachgucken, ist besser, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist, denke ich, auch ziemlich bekannt. Und das war dann sozusagen die zweite Predigt von Petrus. Und da steht drin, und es ist kein in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden müssen. Und davor sagt er noch, das muss man dazu sagen, sonst passt es nicht zusammen, Vers 10. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, dass in dem Namen Jesus, Punkt, 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 und dann ist es in keinem anderen Namen das Heil. Also nur in Jesus Christus ist das Heil. Er ist der Retter, er ist der Einzige, der uns befrei machen kann von unserer Schuld, weil er ist am Kreuz gestorben, er hat bezahlt für unsere Schuld. Und das sagt der Petrus bei seiner ersten Predigt, und zwar eine Seite zurück, in Apostelgeschichte 2, Vers 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott Jesus zum Herrn als auch zum Christus, also zum Retter, gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann sagt er, aber er ist wieder auferstanden und dafür sind wir Zeugen. Gott hat ihn lebendig gemacht. Er hat das Opfer von Jesus angenommen. Genau. Das waren also die drei, sage ich mal, Eigenschaften, wie David seinen Gott bezeichnet, als ein Fels, eine Burg und ein Retter. Und dann sagt er, und mein Gott. Und da, muss ich kurz gucken, genau, da hatte ich so eigentlich das erste Gebot, kam mir da. Und dort steht drinne, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und das können wir ruhig mal aufschlagen. Und zwar, oder beziehungsweise das wichtigste Gebot, in 5. Mose 6, Vers 5. Steht ja auch öfter drin. Fünfter Mose ist ja nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung von Mose. Und da kann man ruhig bei Vers 4 anfangen. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Steht dann ein bisschen eher, 3. Mose 19, Vers 18. Und Genau das hat der David gemacht. Ne? Der hat ja schon davor gesagt, Herr, ich liebe dich, meine Stärke. Ne? Das war seine Ausrichtung von seinem Herzen. Dort hat er seinen Fokus hingestreckt. So, und das andere schlagen wir aber trotzdem nochmal auf. Und zwar 3. Mose 19, Vers 18. Und da steht drinne, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Hier ist interessant, als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, oh, das könnte ja ein Abschnitt aus dem Neuen Testament sein. Ne? Wenn wir das mal lesen, ab Vers 15 steht da drinne, ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, du sollst nicht die Person des Geringen ansehen und nicht die Person des Großen ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Völkern umhergehen. Du sollst nicht schlecht reden über deinen Bruder. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Es ist interessant, dass das schon so klar auch im Alten Testament drin steht. Ne? Dass es also nicht nur nach außen geht, dass es soweit, sag ich mal, der Hass in deinem Herzen gewachsen ist, dass du es draußen rum erzählst. Ich kann dir nochmal leiden, ich muss mal was überlegen. Sondern steht drin, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Warum? Da kommen wir dann noch drauf, was da passiert. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Also wenn du merkst, dass jemand anders, der dein Bruder ist, total auf dem falschen Weg ist und Sachen macht, die absolut nicht in Ordnung sind, dann sollst du ihn ernstlich sagen, hier, erstmal unter vier Augen hat Jesus gesagt, ne? Pass auf, das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Wenn du dort drinnen bleibst, gehst du von Gott weg, gehst in die Finsternis. Lass dich zurechtbringen. Das ist schon unsere Aufgabe, als Brüder untereinander. Genau. Und mir kam noch ein Vers aus dem Neuen Testament. Dürfen wir wieder ein bisschen vorflitzen. Und zwar Johannesevangelium. Gleich am Anfang, Kapitel 1. Steht in Vers 12. Ich denke, das wissen auch die meisten, zumindest wenn ich es jetzt vorlese. Steht dort, so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ne? Weil David hat ja gesagt, Herr, mein Gott, und wir dürfen seine Kinder sein, weil Jesus für uns gestorben ist. Ne? Wenn wir Jesus aufnehmen und sagen, du bist jetzt der Herr, du bist jetzt der Chef in meinem Herzen, dann dürfen wir Kinder Gottes werden. Also es ist ein Wachstumsprozess, sage ich jetzt mal so. So wie die kleinen Kinder wachsen, so dürfen auch wir wachsen im Herrn. Genau, sind wir ein bisschen geflitzt jetzt. Dann gehen wir wieder zu Psalm 18. Und da steht, was wir jetzt schon gelesen haben, mein Retter, mein Gott, und als nächstes ist mein Schutz. Man könnte auch sagen, wieder mein Fels. Und was mir da kam, war eigentlich gleich Psalm 91. Ich denke, den kennen wir auch alle. Aber ich lese die ersten paar Verse trotzdem mal vor, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist. Und ich sage mal mit meinen Worten, es nützt nichts, wenn man unter Brücke ist und leichtsinnig ist oder das, was ich vorhin gesagt habe, seinen Bruder hasst in seinem Herzen, dann bleibt man da drinnen trotzdem nicht in Sicherheit, weil dann Gott sagt, entweder in meiner Nähe, im Licht oder außerhalb von mir in der Finsternis. Und hier steht, Psalm 91, wer am Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage von dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott. Also fast das Gleiche, was wir vorhin gelesen haben. Ne? Auf ihn will ich vertrauen, denn er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelfängers, von der verderbenbringenden Pest. Mit seinen Flügeln wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Schild und Schutz ist seine Wahrheit. Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten. Dich wird es nicht erreichen. Nur schauen wirst du es mit deinen Augen und wirst sehen die Vergeltung an den Gottlosen. Weil du den Herrn, deine Zuflucht, den Höchsten, gesetzt hast zu deiner Wohnung, so wird dir kein Unglück widerfahren und keine Plage deinem Zelt nahen. Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten. Weil er Freude an dir hat, will ich ihn retten. Weil er Freude an mir hat, will ich ihn retten, sagt Gott. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen, meine Rettung. Da ist ganz viel drin. Da könnte man mindestens noch 2 Predigten drüber halten. Aber wir werden dann sehen, dass man ein paar oder einiges von den Sachen jetzt auch in dem Psalm 18 finden, was der David aufgeschrieben hat. Genau. Und das nächste, was mir kam, war Johannes 10, Vers 14, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ihr seid meine Schafe. Ich passe auf euch auf. Und das lesen wir auch, weil das ist einfach wichtig, dass das im Herzen drin wohnt, dass man Jesus vertraut und sich von ihm führen lässt. Und zwar Johannes 10, habe ich schon gesagt, Vers 14. Das ist auch so eine typische Kinderdienstgeschichte, aber die ist viel tiefer, als nur den Kindern zu sagen, ihr seid meine kleinen Mähschäfchen. Ne? Und hier sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und als nächstes sagt er, ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Also meine Schafe kennen mich auch. Mein Kind weiß, wer der Papa ist. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das hat Jesus gemacht, er ist am Kreuz für uns gestorben. Und ich habe andere Schafe, die nicht von diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist das, was jetzt zum Teil schon in Erfüllung ist, wo Leute von den Juden sich bekehrt haben und Leute aus den Heiden. Und wie Paulus das beschreibt, dass Gott aus den Zweien eins gemacht hat. Okay, und dann Schutz. Kamen mir noch 2 Wunder, die Gott da gewirkt hat in der Bibel. Und zwar im Buch Daniel, in Kapitel 6, wurde der Daniel angeklagt, weil er immer betet zu Gott. Er hat sich nicht abbringen lassen. Eigentlich hätte er sein Fenster zumachen können und hätte ganz leise beten können, aber hat er nicht gemacht. Mit unserem logischen Verstand würden wir das heutzutage wahrscheinlich so machen. Komm, wir wollen nicht auffallen, komm, wir müssen nicht unbedingt anecken. Na, fahren wir ein bisschen zurück. Aber der Daniel hat ein Prinzip gelernt. Und ich denke, da können wir uns noch was abgucken, also ich mir zumindest. Und der hat genauso weitergebetet wie davor. Obwohl das Gebot vom König ausgegangen ist, es darf niemand mehr zu irgendeinem Gott beten. Und dann haben die 3 Neider, sage ich jetzt mal so, die seine Mitberater waren, haben ihn verklagt beim König und haben gesagt, hey König, der Daniel, der hört nicht auf dich, der betet trotzdem zu seinem Gott. Jetzt musst du ihn endlich wegbringen. Jetzt sind wir nämlich die Chefs hier. Und das war denen ihre List, haben sie gedacht. Aber Gott stand oben drüber. Und Gott hat gesagt, nö, ist mein Daniel. Du Engel, gehst mal mit runter, passt schön auf. Die Löwen lassen ihren Mund zu. Und die eine Nacht halten wir durch. Mal so kurz zusammengefasst. Und der Darius kam dann ganz bedrückt und hat dann bloß ganz leise gesagt, Daniel, lebst du noch? Mein einziger Berater, auf den ich mich verlassen konnte, sage ich jetzt mal mit meinen Worten dazu. Ich denke, jeder, der in Verantwortung stand, der wird wissen, wie sehr jemand schätzt, auf den er sich verlassen kann. Und dann hat Daniel gesagt, ja, ist alles gut, ich bin hier. Gott hat sich zu mir gestellt, weil ich ihm nicht den Rücken zugekehrt habe. Und das andere sind Daniels 3 Freunde, die fast das Gleiche durchgemacht haben und die sich niederknien mussten vor dem Standbild. Und die haben sich entschieden, nö, machen wir nicht. Wenn wir dafür halt sterben, dann sind wir halt weg, das ist egal, aber das machen wir nicht. Weil es steht geschrieben, wir sollen uns vor keinem anderen Götzen niederbeugen. Punkt. Und das haben sie nicht gemacht. Und Gott hat sich auch zu ihnen gestellt. Und die sind aus dem Feuer rausgekommen und hatten nicht immer Rauchgeruch. Genau, das mit Schutz. Und da gibt es ganz, ganz viele solche Geschichten. Und ich denke, jeder hat bis zu einem gewissen Grad sowas schon erlebt. Okay, mein Schutz, Psalm 18 wieder. Und dann zu ihm werde ich Zuflucht nehmen. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Eine Eigenschaft, die, sage ich mal, jeder Verantwortliche, jeder Leiter irgendwo, eigentlich jeder Papa, sage ich mal so, in seinem Herzen haben muss, dass er weiß, wo gehört er hin. Wenn es mal klemmt, wenn es mal dick einhergeht, was mache ich denn mit meinen ganzen inneren Aufwühlungen? Wo kann ich hingehen? Na, wo kann ich meine Zuflucht suchen? Wo finde ich wieder Ruhe? Wo finde ich wieder Frieden? Und wir waren vorhin schon in Johannes 10 und dort gehen wir nochmal hin. Da ist es nämlich schön erklärt. Und da geht die Geschichte von den Schafen nämlich weiter. Und zwar Vers 27. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ja, wo Jesus nochmal ganz klar sagt, niemand von denen, die mir gegeben worden sind, kann jemand aus meiner Hand rauben. Die Schafe können freiwillig weglaufen. Ne? Mir können die Entscheidung treffen, nee Gott, ich habe keine Lust mehr, ich mache das jetzt so, können weggehen. Aber jemand anders kann uns nicht von Jesus wegrauben. Und ich denke, diese Zuflucht ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Sicherheit und diesen Halt, sage ich mal so, in unserem Herzen haben. Weil den brauchen wir einfach. Jeder Mensch hat mal ein paar Tage, wo es irgendwo nicht so gut geht und wo man wieder mal Kraft auftanken muss. Und da brauchen wir diesen Ort der Gemeinschaft mit Gott. Genau. Als nächstes steht im Psalm 18 mein Schild. Ich denke, so ziemlich alle haben schon mal was von der Waffenrüstung gehört. Ne? Epheser 6, Vers 16, Schild des Glaubens. Gibt es auch bestimmt viele Kindergeschichten drüber oder hier Familiengottesdienst und so weiter. Und genauso ist es auch gemeint, denke ich. Ne? Also Gott ist unser Schild, er ist unser Schutz, er, sage ich mal so, wehrt die Angriffe des Feindes ab. Aber es ist interessant, dass der Paulus schreibt, Schild des Glaubens. Ne? Also das heißt, es fordert auch eine Aktion von unserer Seite aus. Denn wenn das Schild einfach nur da steht und es knallt was dagegen, dann fliegt es um. Es muss also einer dahinter sein, der es festhält. Ja, und so dürfen wir im Glauben stehen. So, und wo man die Kraft herkriegt, das schreibt der David im Psalm, nein, zwei Psalme eher. Und zwar Psalm 16, Vers 8. Und da schreibt er nämlich, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ne? Da ist also noch einer mit da, der das Schild noch ein bisschen mit festhalten kann und uns unterstützen kann. Ne? Weil Jesus neben uns steht und auf uns aufpasst. Genau. Und dann geht es weiter in Psalm 18. Und das Horn meines Heils. Das ist so ein Ausdruck, da bin ich lange drüber gebetet, schon vor Unzeiten, wo ich das immer mal gelesen habe, dachte ich, was haben die immer mit den Hörnern? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber hier ist das, denke ich, einfach nur für Stärke, ne? Für eine Verteidigung, für was zum Festhalten. Genauso wie die, manche Tiere halt Hörner haben und du denkst, oh, da halte ich lieber Abstand, das ist besser. Ne? So ein gewisser Respekt. So war ja auch damals an dem Altar waren Hörner dran, ne? Wo dann mal der eine sich dran festgehalten hat. Und hier steht Horn meines Heils, also Horn meiner Rettung oder Stärke meiner Rettung. Und da kam mir was, habe ich auch schon manchmal was drüber gesagt, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Und zwar Hebräer 6, Vers 19. So, Hebräer 6, Vers 19. Und dort steht was, und wir nehmen nur den einen Vers raus, sonst. Genau. Und dort steht, die wir als einen, ach so, die Hoffnung, ja genau. Die Hoffnung, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben. Das reicht eigentlich schon, denke ich. Und das ist, denke ich, auch was, was man in seinem Herzen braucht, dass man sich manchmal einfach festhalten muss. Ne? Wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt manchmal Zeiten, wo man denkt, was ist denn los hier? Und dann braucht man einen Halt im Herzen. Ne? Und es ist auch interessant, dass das heißt Anker der Seele und nicht Anker des Geistes, ne? Sondern Anker der Seele, weil es gibt halt nur mal Empfindungen, es gibt nur mal Gefühle, es gibt nur mal irgendwelches Auf und Ab in unserem Herzen manchmal. Und dann dürfen wir uns aber festhalten, ne? Weil der Anker, der geht hoch ins Heiligtum, dort, wo wir Gott begegnen, dort, wo wir seine Gegenwart erleben, dort, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, da kommt die Kraft her, dort können wir uns festhalten. Das ist das, was hält und was nicht kaputt geht und was nicht reißt. Und da findet dann unsere Seele auch Ruhe. Genau. Und das Letzte vom Vers 3 aus Psalm 18 ist, meine hohe Festung oder meine uneinnehmbare Festung. Das ist also nochmal eine Steigerung von einer Burg. Nicht nur so ein, sag ich mal, starkes Gebäude, sondern eine wirkliche, richtige Festung. Das sagt David zu Gott, dass er das für ihn ist. Und ich denke, da ist wichtig, müssen wir mal 3 Psalmen zurückblättern. Und zwar Psalm 15. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gelesen. Aber dort steht dort, Herr, wer wird in deinem Zelt wohnen? Wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen? Ja, und dann gibt es die Bedingungen dafür, dass man dort sein darf. Der Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen. Nicht verleumdet mit seiner Zunge, nichts Böses tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinem Nächsten. Interessant, das war genau das Gleiche, was wir vorhin gelesen haben im 3. Mose. Ne? In dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten, hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht. Ja, manchmal ist man so ein bisschen voreilig mit seinen Worten und ich sage mal mit meinen Worten, verquatscht sich bei Gott und sagt, das mache ich nie, sonst mache ich das und das. Und dann passiert es einem, denkst, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Erfülle ich mein Gelübde, auch wenn es vielleicht ein Nachteil für mich ist? Oder sage ich, na gut, ich habe es nicht so gemeint, es geht einfach weiter. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Das ist die Bedingung dafür, dass man dort in dieser Burg, in dieser Festung sein darf. Und genau, da kommen wir noch eine ganz praktische Geschichte. Und zwar ein paar Jahre nach David gab es den König Josaphat. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gehört und gepredigt. Und da gab es eine Situation, wo andere Könige kamen, das ist in 2. Könige 16, Vers 5 beschrieben, und wollten dort Jerusalem einnehmen. Und da steht bloß drin, und sie konnten es nicht. Das heißt, das war schon auch vom Natürlichen her straff gebaut. Okay, dann Vers 4. Ich werde den Herrn anrufen, der zu loben ist, und werde gerettet werden von meinen Feinden. Und das ist eigentlich die, warte mal, habe ich glaube was verwechselt, na ist egal. In 2. Chronik 20, Vers 20, dort ist die Geschichte vom Josaphat, als der von seinen Völkern ringsherum angegriffen wurde, ziemlich großes Heer, da hätte eigentlich keine Chance gehabt. Und da hat er nicht, sage ich mal, noch mehr Streitwagen gebaut und noch mehr Waffen, sondern hat einen Fasten aufgerufen durchs Land. Und hat alle zusammengerufen und dann haben sie zu Gott um Hilfe gerufen, haben sich versammelt und auf einen kommt der Geist Gottes und der hat gesagt, also ihr müsst erstmal keine Angst haben, ihr müsst euch auch nicht fürchten, morgen früh geht ihr mal dorthin und guckt mal nach und stellt fest, Gott hat für euch gekämpft. Das ist schon eine interessante Aussage, also da muss man dann schon wissen, dass Gott geredet hat. Und interessant ist, dass der König drauf gehört hat. Ne, der hat nicht gesagt, ne, was erzählst du von Quatsch, das geht doch gar nicht, komm, sei ruhig. Nee, hat er nicht. Der war in seinem Herzen offen, der Jehoschafat, und hat die ganzen Leute genommen. Und dann hat er aber noch was gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir fix nachgucken, ich euch nichts Verkehrtes erzähle. 2. Chronik 20. Genau, ja, war so. Dann hat er sich nämlich mit seinen, sag ich mal, Mitregierenden dort, mit seinen Obersten beraten. Und da haben sie beschlossen, wir machen das mal ein bisschen anders. Und zwar, wir schicken mal die Priester vorne weg. Mal gucken, was da passiert. Nee, so hat er das bestimmt nicht gesagt. Aber er hat gesagt, wir wollen Gott loben und ihn anbeten. Wir wollen ihn Ehre machen. Denn er hat uns ja diese Zusage gegeben, dass er für uns kämpfen wird. Ja? Und dann haben sie das gemacht und sind losgezogen. Und siehe da, Gott hat einen Hinterhalt gegeben. Da gab es also eine Unstimmigkeit zwischen den einzelnen Völkern. Und dann haben die sich geholfen, gegenseitig umzubringen. Und als dann der Jehoschafat kam, hat er festgestellt, oh, wir müssen ja bloß noch Beute einsammeln. Ja, also das war was, wie Gott gewirkt hat. Hier in dem Sinne, lobend rufe ich den Herrn an. Ja, ich denke, das haben wir schon oft gehört, aber hier haben wir mal noch ein praktisches Beispiel davon. Und ich bin der Meinung, so ist es auch bei uns im Privatleben. Im Privat, sage ich mal, im Familienleben. Das heißt, wenn wir uns wirklich entscheiden, nein, ich richte meinen Blick auf den Herrn, ich bete Gott an, dann wird er Frieden machen ringsherum. Ne, wenn wir sagen, wir nehmen uns die Zeit, nee, es gibt immer viele wichtige Aufgaben, bei Familien sowieso, und es ist bei mir nicht anders, aber wenn man dann sagt, nee, Prio 1 ist mein Gott, ich nehme die Zeit, dann stellt er sich dazu. Immer. Dann macht er Frieden und dann kann man irgendwie mit einer anderen Ruhe durch die Aufgaben des Tages gehen. Und dieses ganze Bedrängtsein von draußen, so wie es den Jehoschafat ging, von den Armeen, ne, so bedrängen uns ja manchmal so die Aufgaben, wo man so gar nicht weiß, wie man manchmal fertig werden will. Und da macht Gott dann Frieden und zeigt uns, wie wir es nacheinander hinkriegen können. Aber wir gucken auch mal in 1. Samuel 4, Vers 3. Denn der Jehoschafat war nicht der Erste, der die Idee hatte, mit der Bundesleute mal loszuziehen, sondern das hatten die Israeliten schon vor dem Saul. Ne? Die waren also in Bedrängnis, sind von Philistern, sage ich mal, ja, geschlagen worden und haben sich dann gedacht, was könnten wir denn jetzt Tolles machen, dass wir endlich mal gewinnen. Wir müssten mal, was denn das Beste, was wir haben. Das Beste ist doch die Bundesleute. Am besten, wir ziehen mit der Bundesleute los, weil da ist ja auf alle Fälle Gott und der gewinnt immer und dann klappt das. Ne? Aber die Herzenseinstellung hat überhaupt nicht dazu gepasst. Ne? Und was ist passiert? Die Philister haben aufgeschrien, haben gesagt, oh nein, jetzt müssen wir mal ordentlich kämpfen, sonst sind wir alle tot. Haben sie auch gemacht und haben die Israeliten geschlagen. Und die Bundesleute ist weggekommen. Haben sie erbeutet. Ne? Also es nützt nichts, sage ich mal in meinen Worten, wenn man religiös irgendwas macht, sondern das Herz muss schon dahinter stehen. Okay. Dann, das waren so, sage ich mal, mit meinen Worten vielleicht übersetzt, die Vorbereitungen, die David durchlaufen ist in der Zeit, als er vor Saul geflohen ist, als er verfolgt wurde, als er von seinen Brüdern geärgert wurde, als er auf dem Feld war und die Schafe gehütet hat und so weiter und so fort. Ich denke, da hat er diese Sachen zumindest zu einem großen Teil gelernt. Da hat er genug Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, da konnte er sein Herz Gott ausschütten, bis er gemerkt hat, seine Gegenwart umgibt mich. Er hat mir irgendwann gesagt, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Als Samuel ihn gesalbt hat, kommt der Geist Gottes über ihn und das war nicht der wertvollste Besitz. Und das sehen wir in diesen ganzen Psalmen, wenn wir die lesen, dass er immer sagt, Herr, geh nicht von mir, bleib bei mir, du bist meine Hilfe, mein Schutz. Genau. Und das sind so, sage ich mal, die Herzenszubereitungen. Aber dann gibt es ja auch noch Sachen von außen. Ne? Und das sehen wir zum Beispiel in Vers 5. Und dort steht, Psalm 18, Vers 5, mich umfingen die Fesseln des Todes. Und die Ströme Belials erschreckten mich. Das sind so besondere Worte. Man könnte auch sagen, oder andersrum, Belial ist sowas wie was Böses. Und zwar gibt es dafür eine ganz prägnante Geschichte, die kennen wir auch alle. Und zwar, als der Ahab König war, wollte er den Weinberg haben vom Naboth, ne? Und der Naboth hat gesagt, nee, das Erbe meiner Väter verkaufe ich dir nicht. Und da war der Ahab niedergeschlagen und da hat die Isebel gesagt, na was denn, du bist König und der hört nicht auf dich, der piept wohl, den putzen wir weg. Und da hat die sich zwei Männer Belials geschnappt, die sie bezahlt hat, und hat gesagt, ihr sagt aus gegen Naboth, dann stirbt er und tschüss. Na, das ist so ein Beispiel für Belial. Und genau das ist ja am David passiert, na, was ich vorhin schon angedeutet habe, diese Fütter zum Beispiel, die gesagt haben, hey Saul, der David ist hier bei mir in der Nähe. Den kannst du kriegen, musst dich bloß ein bisschen beeilen. Na? Mich umfingen die Fesseln des Todes. Das heißt, es war nicht einfach nur aufgeschrieben, weil das so toll klingt, sondern dem ging es wirklich so. Der ist verfolgt worden, die wollten den umbringen. Und das waren nicht unbedingt liebe Menschen. Nennt dann auch dieser Ausdruck, Ströme Belials erschreckten mich. Also so, als wenn du, sag ich mal, in einem Flusstal stehst und auf einmal kommt so eine riesen Flutwelle von irgendwoher, wuff, und rafft dich weg. Ne? So ungefähr, denke ich, muss man sich das vorstellen, weil das ist ja alles sehr bildlich geschrieben. Und da, denke ich, ruderst du dann schon ganz schön, dass du dort nicht untergehst. Und dann der nächste Ausdruck davon, Vers 6. Die Fesseln des Scheols oder des Totenreiches umringten mich, die Fallstricke des Todes ereilten mich. Ich denke, eine Falle hat jeder mal als Kind so gerne gebaut, je nachdem, ob sie funktioniert hat oder nicht, sage ich jetzt mal so. Ne? Und so sagt der David auch, mich haben die Fesseln des Totenreiches umringt. Der Tod wollte mich fangen, er wollte mich schnappen. Und was hat er dann gemacht? In meiner Bedrängnis rief ich zu dem Herrn, ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schreien kam ihm in seine Ohren. Also hat zu Gott gerufen. Und vielleicht nochmal wegen diesen Stricken und diesen Fesseln. Und da kommen wir 1. Korinther 15, Vers 56. Also ziemlich am Ende vom 1. Korinther. Den Vers 57, den tun wir ganz oft proklamieren. Aber hier steht, oder beziehungsweise Vers 55 schon, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Ne? Und denken wir vielleicht erst, wie meinst du denn das jetzt? Warum konnte da Paulus das so aufschreiben? Aber denk doch einfach mal ganz am Anfang, ne? Garten Eden. Was hat Gott gesagt? Nicht vom Baum essen. Wie hat es gelockt? Ist wie bei uns, wenn wir den Kindern sagen, es wird nichts Süßes gegessen. Dann liegt es dort und dann schleichen sie drumherum. Oh Papa, darf ich nicht wenigstens eins? Oh Mama, darf ich nicht wenigstens eins? Aber die Mama hat gesagt, aber der Papa hat gesagt. Ne? Und da wird so rumgedruckst, bis man dann irgendwann durchkommt. Oder auch nicht. Und so ist das hier, ne? Wo der Paulus sagt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Nee, du sollst nicht machen. Und dann, oh, es lockt aber so. Ja? Und so ist das so ein Fallstrick des Todes, weil genau das hat ja der Teufel damals bei der Eva gemacht. Hat er genau gewusst, wenn ich da die Falle stelle, könnte es vielleicht klappen. Und es hat halt geklappt, leider. Aber Gott hat schon einen Ausweg gehabt. Genau. Ach ja, und ein anderes Beispiel, was mir noch kam, auch zu der Zeit von David, ne, hat Gott immer wieder zu Israel gesagt, wenn ihr das Land einnehmt, macht die ganzen Götzenbilder weg. Bringt das ganze Zeug weg. Macht euch nicht unrein, habt nichts mit den Heiden gemeinsam. Heiratet nicht der eure Töchter, gebt eure Töchter nicht denen, sondern haltet euch rein. Warum? Weil wenn ihr es macht, wird es ein Fallstrick für euch sein. Genau dieses gleiche Wort steht da dort, ganz oft. Und so ist es leider gekommen. Na? Okay. Wir könnten das jetzt noch so dibbeldabbeldor bis zum Ende gehen, da waren wir ziemlich lange dran, aber das will ich jetzt nicht machen, sondern es ging mir wirklich jetzt um diese ersten paar Verse. Ich denke, den Rest könnt ihr gerne zu Hause noch lesen, wo ihr seht, wie sich der David bedankt, ne, wo er sagt, wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels als nur Gott? Der Gott, der mich mit Kraft umgürtet und vollkommen macht meinen Weg. Er macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Ich habe extra auch nochmal nachgeguckt, dachte Hirschkühe, komisch. Na gut, im Umgangssprache sagt man Rehe. Ne? aber es gibt ja da verschiedene Arten. Ich bin aber kein Förster, kenne mich da nicht so genau aus. Jedenfalls, wenn man guckt, wie diese rumspringen, ja, das geht ganz schön fix durch den Wald. Da hast du nicht annähernd eine Chance. Und so sagt der David, so flitzt man rum. So, Herr, machst du meine Füße, dass ich so rumlaufen kann. Und er stellt mich auf meine Höhen oder du stellst mich auf deinen Felsen. Kommt dann noch ganz oft. Und genau, er lehrt meine Hände den Kampf und meine Arme spannen den ehernen oder den kupfernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich. Und deine Herablassung machte mich groß. Also weil Gott zu ihm kam, weil Gott ihm Stärke gegeben hat, deswegen stand er, deswegen war er groß, deswegen war er stark. Er hat also erkannt, das ist nicht meine eigene Kraft, sondern hat Gott die Ehre gegeben über dem, was er ihm gegeben hat. Genau. Und so könnte man da ganz viele solche Eigenschaften sagen. Ich habe mir bloß mal aufgeschrieben, Demut. Also der David hat zwar gewusst, was er konnte, aber hat auch gewusst, von wem er es her hat. Er hat Gott vertraut und hat gewusst, in meiner eigenen Stärke schaffe ich es nicht. Er war treu. Er hat sich nicht abbringen lassen von dem Weg, sondern hat immer wieder seinen Fokus auf Gott gerichtet. Und er war rein, ne, von den Herzen her, weil ich vorhin gesagt habe, dass er dort nichts Böses in seinem Herzen hat, sondern hat das in Ordnung gebracht. Sonst wäre er im Saul anders begegnet. Und er hat Gott zu seinem Boss, habe ich mal geschrieben, und zu seinem Helfer gesetzt. Hat also nicht nur gesagt, ja, du bist mein Gott, mit dir komme ich mal in den Himmel und tschüss, jetzt mache ich, was ich will, sondern er hat wirklich gesagt, du bist mein Herr und du bist mein Gott, du bestimmst über mein Leben. Und Gott bekommt die Ehre. Und die andere Seite wäre halt dann, ich mache meine Pläne, meine Ideen. Und die Art und Weise gefällt mir eigentlich, wie der David das da drin schreibt, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen mit angedeutet, wo er sagt, Gott, du schaffst mir Recht. Gott, du lehrst mich kämpfen. Gott, du stellst mich auf deinen Felsen. Gott, du bist der Schutz um mich. Und das macht so einen gewissen Fokus, wo man einfach sagen kann, ja, da musste schon was tun, da musste sein Schild festhalten. Da hat er auch wirklich praktisch ganz viel gekämpft. Ne? Müssen wir uns nicht drauf eingehen. Aber diese Einstellung einfach, dass er nicht gesagt hat, ich ziehe los, ich mache mein Ding, ich hau die Feinde in meiner Kraft alle nieder, sondern ich vertraue Gott. Und dort, wo Gott ist, dort will ich sein. Ja? Irgendwo steht, eigentlich hier in dieser Zuflucht nehmen, steht eigentlich dort, in ihm werde ich Zuflucht finden. Also David sagt, in Gott finde ich meine Zuflucht. Wenn ich in ihm bin, dann bin ich in Sicherheit. Wenn er mich mit seiner Gegenwart umgibt, sage ich jetzt mal so übersetzt, dann weiß ich, Gott ist da. Das ist so, wie wir das heute auch erlebt haben oder erleben können. Genau. Und deswegen konnte er so ehrlich sein. Und das ist, denke ich, der Unterschied und das ist, denke ich, auch der Anspruch an uns, dass wir uns sagen, nee, Herr, du bist mir das Wichtigste. Ich will deine Gegenwart nicht verlieren. Deine Gegenwart ist mein Licht, ne, dein Licht auf meinem Weg. Da weiß ich, wo ich langlaufen muss. Und der Paulus sagt dann von den anderen Leuten, ne, im 2. Timotheus 3, Vers 5, die einen Schein der Frömmigkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Das heißt, das ist ungefähr so, wie die Bundeslade zu den Philistern gebracht haben, nach dem Motto, komm, wir machen jetzt was Schönes, dann gewinnen wir. Aber da ist keine Kraft dahinter, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Er muss in uns leben. Er gibt uns Kraft und Stärke. Ne? Er verändert uns und er zeigt uns in unserem Herzen auf, was die Dinge sind, die ihm nicht gefallen, damit wir es ausräumen können. Und was mir halt so kam, war, bist du mit dem Schild des Glaubens oder mit dem Schwert unterwegs? Wenn man sich das hier am Anfang durchliest, ne? Ich lese es nochmal schön langsam. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Schutz. Zu ihm werde ich Zuflucht nehmen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung. Das ist alles Verteidigung, das ist alles Schutz. Da steht nichts dort, du bist hier mein starkes Schwert und mit dir kann ich alle niederhauen. Sondern der David sagt ja alles Schutz, 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 Schutz. Ja? Und dann sagt er was anderes. Und zwar Vers 32, habe ich schon aufgeschrieben. Ach ja, genau, ab Vers 32, habe ich schon vorhin vorgelesen. Ja? Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Der Gott, der mich mit Kraft umgürtet und vollkommen macht meinen Weg. Er macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände den Kampf und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Du gabst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützte mich. Und deine Herablassung machte mich groß. Du machtest Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Und dann Vers 41. Und du gabst mir den Rücken meiner Feinde und meine Hasser, ich vernichtete sie. Das heißt, wenn wir auch im Alten Testament lesen, gibt es ja ganz viele solche Kampfgeschichten drin, ne? Dann steht immer dort, und der Herr gab sie in ihre Hand und sie flohen vor ihnen. Ne? Und genauso schreibt das David hier auch, ne? Du gabst mir den Rücken meiner Feinde. Also hat nicht hingeschrieben, weil ich so schnell rennen konnte und ich so schlau war, habe ich die alle besiegt, sondern hat Gott die Ehre gegeben. Ne? Er hat gewusst, von wem er die Kraft bekam. Und deswegen sage ich, bist du mit dem Schild des Glaubens oder mit dem Schwert unterwegs? Also ist deine innere Ausrichtung dazu, da dem Angriffen zu widerstehen, nämlich in der Burg zu sein, auf dem Felsen zu stehen und so weiter, dass dein Herz in Ordnung ist? Oder bist du nur mit deinem Schwert unterwegs und flitzt überall rum und willst alles hier über alte Feinde abmurksen? Das schaffst du nicht, kommst du nicht hinterher. Das ist so, wie man es im Garten nicht schafft, das ganze Unkraut rauszumachen. Also man kann das rausmachen, aber es kommt komischerweise immer wieder. So werden wir es nicht schaffen, mit unserem Schwert alle Feinde zu besiegen und alles in Ordnung zu kriegen. Das ist nicht unsere Aufgabe, ne? Sondern der gute Hirte ist Jesus. Und er passt auf die Schafe auf. Ne? Und wenn wir uns aus Versehen mal angebumst haben gegenseitig, dann bringen wir es wieder in Ordnung. Aber wir pieksen nicht den anderen mit unserem Schwert an. Das ist nicht unsere Aufgabe. Auch wenn da vielleicht mal ein Krümel dran steht. Halt mal ruhig, ich muss bei dir mal was wegmachen hier. Ne? Das können wir schon sagen, aber dann sollten wir das Schaf zum Hirte schicken und sagen, hier Schäfchen, du musst mal wieder zum Hirte, da bringt das in Ordnung bei dir. Ne? Das war jetzt sehr bildlich gesprochen, aber genauso ist es doch in unserem Leben. Ne? Und wenn wir dann in diese Zuflucht gehen, in diesem Ort mit ihm, in seine Gegenwart, dann zeigt uns der Heilige Geist schon in unserem Herzen auf und dann dürfen wir in ihm wieder wachsen. Oder wir können davonflitzen und das sein lassen und wachsen nicht. Ne? Ich habe mal hingeschrieben, wer sind deine Feinde? Die Brüder? Wenn das so ist, dann korrigier deinen Fokus. Also, wenn du denkst, du musst alle hier korrigieren und alle in Ordnung bringen, dann musst du deinen Blick hochheben zum Hirte, nicht zu deinem Nachbarschaft. Weil das macht auf alle Fälle auch Fehler, genauso wie du und wie ich. Psalm 18,34 habe ich schon gelesen, ne? Genau. Er stellt mich auf meine Höhe. Und deswegen die Frage an dich heute. Stehst du auf dem Felsen oder rennst du rum? Ne? Es gab mal immer eine Zeit des Kampfes, da darf man mal kurz flitzen, aber das kann kein Dauerzustand sein, weil das halten wir nämlich nicht aus. Wir sind ja keine Motoren, die man anschaltet, die ein Leben lang laufen, sondern wir sind ja Menschen. Ne? Und Gott hat uns nicht dazu gemacht, um zu rennen, sondern um zu leben. Und Gott gibt den Sieg. Das habe ich auch schon gesagt. Ne? Du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugst unter mich die, die gegen mich aufstehen. Ne, genau das ist dem David ja passiert. Ne, dass die, die dann gegen ihn aufgestanden sind, sind umgekehrt. Die, die gegen ihn aufgestanden sind, im ersten Fall, oder als erster, sage ich mal, der Saul, der ist umgebracht worden von den Feinden. Aber David hat gesagt, nee, mache ich nicht. Ich vergreife mich nicht an dem Gesalbten des Herrn. Er ist mein Chef, musst du immer sehen. Ne, der David war, sage ich mal, mit meinen Worten, zwar ein Oberster, übers Heer und dann noch ein Oberster über eine Tausendschaft und dann war er ein Gejagter, aber war trotzdem ein Israelit. Ne? Und der Saul, auch wenn er sich falsch verhalten hat, war trotzdem sein König. Und der David hat nicht gesagt, ich schaffe mir das Recht und putze hier meinen König weg, sondern hat gesagt, warte mal, das ist trotzdem noch mein Chef, auch wenn er sich falsch verhält. Und ich bin nicht dazu da, meinen Chef auszuhebeln, sondern ich bin dazu da, meinen Chef zu gehorchen, solange das nicht Gott entgegensteht, ne? Was ich vorhin schon gesagt habe vom Daniel. Aber ansonsten sollte ich lernen, mich unterzuordnen. Und genau das hat er David gemacht. Und er hat sein Herz vor Gott wieder in Ordnung gebracht, damit dort kein Groll und keine Bitterkeit aufsteht. Ne? Weil als nämlich dann, stellen wir das gerade so vor, ihr kennt ja die Geschichte vom Hiob, ne? Wo der Satan kam und zu Gott geredet hat, na, Hiob, cool, hä? Na, den hast du ja gesegnet ohne Ende, der muss ja glücklich sein. Und was sagt Gott? Du darfst das und das und das machen. Ja? Und so hat er vielleicht bei David gesagt, Gott, du kannst ja mal einen Saul zum David hinführen. Mal gucken, ob er ihn umbringt. Vielleicht macht er es ja, vielleicht hat er so viel Hass in seinem Herzen, aber er wird es nicht machen. Ne? Und der David hat ihn nicht umgebracht, hat ihn auch keinen Schaden getan und hat seinen, die bei ihm waren, gesagt, Finger weg. Das ist trotzdem unser König, auch wenn er falsch liegt. Wir sind nicht dafür da, ihn abzusetzen, das macht Gott. Ne? Gott gab ihn in die Hand des Feindes. Genau, deswegen die Frage an dich, stehst du auf dem Felsen oder flitzt du rum? Bist du angekommen bei Gott? Merkst du, dass wieder Ruhe und Frieden ist in deinem Herzen? Oder ist noch Unruhe, dass du so getrieben bist? Dann kann ich dir nur sagen, bring es in Ordnung. Knie dich nieder vor deinen Gott. Bring deine Schuld ihm. Bitte um Vergebung. Bitte ihm, dass er dein Herz in Ordnung bringt. Dass er dir wieder Kraft und Stärke gibt, damit du genau das sagen kannst, was da drin steht. Weil immer, wenn Gott dich mit seiner Gegenwart berührt, bist du nicht mehr ruhig. Dann sagst du genau, was hier drin steht. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und dann geht einfach nur Dank nach oben. Das geht nicht anders. Also es ist mir noch nie so gegangen, dass wenn Gott mit seiner Gegenwart kommt, dass ich dann dachte, alles super. Das geht nicht. Das ist wie wenn nach, keine Ahnung, 4 Wochen Dürre, der erste Regen wieder kommt und am nächsten Tag fängt das Gras an zu wachsen oder gehen die Blumen auf. So ist es noch viel, viel intensiver. Ich hatte Mittwoch zum Beispiel, wo ich hier zum Gebet war, war ja bei mir wieder mal Durchgangsverkehr, weil zu viel los war, keine Ahnung. Und ich dachte dann bloß, Herr, nee, ich will dir begegnen. Das kann nicht sein, dass ich herkomme, bete und leer wieder nach Hause gehe. Das geht nicht. Und dann haben wir noch kurz Anbetung gemacht. So die ersten paar Gesänge sind nach oben gestiegen, sage ich mal so. Und auf einmal macht und seine Gegenwart ist dran. Ich dachte, oh ja, schön. Endlich wieder Kraft. Danke. Weißt du, dann trinkst du einfach von ihm und empfängst wieder Stärke und dann kannst du wieder weitergehen. Ne? Deswegen kann ich euch das so sagen, deswegen kann ich das so nachvollziehen und kann sagen, ja Herr, ich liebe dich, meine Stärke, du bist meine Kraft. Das kann ich nicht aus meinem Herzen, weißt du, ich kann mich anstrengen und ich kann mir Mühe geben und ich kann mich korrekt verhalten und kann versuchen, bei niemandem anzuecken. Aber das halte ich nicht durch, weil irgendwann ist die Batterie leer. Und die Batterie füllt nur Gott auf, wenn wir zu ihm kommen. Ja. Okay, deswegen die Frage an dich, stehst du auf dem Felsen oder flitzt du noch rum? Vielleicht hatte ich ja auch irgendwas von den Worten, die hier kamen, angesprochen oder betrifft dich. Dann geh nicht vorbei. Denk nicht, ach die anderen, was werden die von mir denken? Ich kann doch jetzt nicht vorgehen. Da denken die alle, ich bin hier von denen, die keine Kraft mehr haben. So ein Quatsch. Lass das doch, das geht jedem Menschen so. Ne? Aber geh nicht leer wieder nach Hause, kehr nicht um, lass das Wort nicht auf den Weg fallen, indem du umkehrst und dann kommen die Vögel und picken es weg und in einer Stunde weißt du nicht mehr, worum es ging, sondern geh zu Gott, nimm dir noch ein paar Minuten, so viel Zeit haben wir heute noch und bitte Gott um Gnade und um Hilfe, dass er dich weiterführt. Und wenn wir noch für irgendjemanden beten sollen, wie auch immer, egal was für Anliegen, ob körperlich oder seelisch oder was auch immer, ist egal, dann machen wir das gerne. Und auch wenn dich das betrifft mit dem Wort, mit dem Hakenkreuz und mit dieser Uniform, dann lass es nicht runterfallen. Ich denke, Gott ruft dich und Gott möchte, dass du frei wirst. Er will nicht, dass du gebunden bist. Er hat keine Lust, dass seine Schafe geklaut werden und dass sie in einer fremden Hürde stehen oder dass sie der Nachbar in seinen Stall einpfercht und der Teufel sagt, ich habe sie geraubt, die sind jetzt meine. Nee, Gott ruft dich, lass dich rausrufen. Jesus ist stärker, er kann dich frei machen, egal was geschehen ist. Ja, danke, Vater, für deine Gnade und für dein Wort. Danke, Herr, für deine Stärke. Danke für deine Kraft, Herr. Ja, danke, dass du unsere Stärke bist, Herr. Unsere Zuversicht, unser Halt, unser Felsen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Ja, und dass wir David einfach als Vorbild so in deinem Wort haben, Herr. Danke für das, was du ihm gegeben hast, was er aufgeschrieben hat, Herr. Dass es uns zur Hilfe ist, wie du es in deinem Wort sagst, dass all das, was geschrieben ist, Herr, dass es uns zur Auferbauung und zur Zurechtweisung und zur Zurüstung ist. Herr, so dass wir stehen in dir und dir Freude und Ehre machen. Danke für deine Gnade, mein Gott. Amen.